Ja, gut, Herr Lobpreis. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott Dinge zusammenbringt. Und ich im Lobpreis dir denke, ach, das passt aber gut zu meiner Predigt. Das konnte Melli ja gar nicht wissen. Aber der Herr wusste es und das ist so gut. Wir haben ja schon gehört, heute geht es um die Jahreslosung. Ihr habt die auch schon ganz prima drauf. Und wir wollen sie einfach mal noch so ein bisschen beleuchten. Einfach nochmal angucken. Ich finde es nämlich immer ganz spannend, die Jahreslosung zu hören, weil ich dann immer denke, was hat Gott dieses Jahr eigentlich vor? Warum ausgerechnet dieser Text? Was kommt, dass wir diesen Text brauchen? Oder dass er denkt, jetzt gebe ich euch das mal. Ja? Als dann kam, ich will euch trösten wie eine Mutter, dachte ich mir so, aber es war okay das Jahr. Vielleicht interpretiere ich auch manchmal zu viel rein, aber als ich dieses Jahr das gehört habe, dachte ich mir, cool. Ich glaube, es ist ein Jahr, wo Gott uns da begegnen möchte, wo wir eben sind. Und trotzdem sagen möchte, ich habe so viel mehr für euch. Deswegen lasst uns ein bisschen in den Text reingucken. Und ich hoffe, ihr wisst es alle, dass man so einen Bibelvers ja nicht einfach so nimmt. Klar, ich könnte jetzt einfach nur diesen Vers nehmen und euch daraus was zusammenreimen, was das alles heißen könnte. Und man kann über Glauben und Unglaube sprechen und so. Aber so ein Text steht ja immer in einem Kontext, ja, in so einer Verbindung. Ich habe in der Vorbereitung ein witziges Video dazu gesehen, wo jemand meinte, das ist ungefähr so, als wenn du am Wasser vorbeiläufst und da ist ein Ertrinkender und du denkst, ich bin ja so ein guter Mensch, ich helfe dem mal und werfe ihm 20-Euro-Schein zu. Eine schöne Hilfe, aber im Kontext irgendwie unbrauchbar. Ja? So ähnlich ist es ein bisschen, wenn wir Bibeltexte aus dem Kontext nehmen. An sich gut, 20 Euro haben oder nicht haben, ne? Lieber haben als nicht haben. Aber wenn ich gerade am Ertrinken bin, wäre mir doch so ein Rettungsring lieber. Ja. Und deswegen ist es immer gut, wenn wir uns den Kontext angucken. Und was ich daran spannend fand, ich habe nicht nur den Abschnitt gelesen, worin er vorkommt, sondern auch davor noch. Weil ich finde, das ist so ein schönes Bild für so viele von uns. Und zwar davor passiert Folgendes. Jesus geht mit drei von seinen Jüngern auf den Berg rauf, auf den Berg der Verklärung. Und da erstmal verwandelt er sich vor den Augen. Der Jünger wird ganz strahlend weiß. Und irgendwie so, na, ja. Und plötzlich erscheinen da Mose und Elia. Also Jesus hat das relativ cool weggesteckt. Die Jünger waren da ein bisschen perplexer als er und wussten nicht so recht, was sie sagen sollen. Und da steht, dass Jesus sich erstmal mit den beiden bespricht, also mit Mose und Elia, nicht mit den Jüngern. Und dann kommt eine Wolke und sagt, dies ist mein Sohn, hört auf ihn. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, nachdem sie vorgeschlagen haben, man könnte ja Hütten bauen und für immer da bleiben, sagt er erstmal zu den Jüngern, sagt es erstmal nicht weiter, bis ich von den Toten auferstanden bin. Und die Jünger stehen da, was heißt das eigentlich, von den Toten auferstanden? Ja, also diese Szene geht voran. Jesus ist auf dem Berg und er ist sozusagen in seiner göttlichen Welt. Er begegnet Mose und Elia, er redet mit denen und das ist jetzt nicht komisch für ihn, sondern er ist es so gewohnt, mit denen abzuhängen oder so. Und so erfüllt und so aufgetankt kommt er vom Berg runter und gerät mitten in einen Streit. Und von dem Streit lesen wir. Ich habe beschlossen, heute mal endlich wieder Elberfelder zu lesen, ja. Sonst lese ich ja oft Neues Leben. Heute lese ich auf jeden Fall Elberfelder. Und zwar Markus 9 ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihm? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat und wo er ihn auch ergreift, zerrte ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit auf. Und oft hat er ihn bald ins Wasser und bald ins Feuer geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du es kannst, so hab Erbarm mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in das Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausgefahren werden, als nur durch Gebet. Krasse Geschichte. Mit so vielen Farben, finde ich. Mit so vielen Eindrücken der verschiedenen Personen, die darin vorkommen. Jesus und seine drei Kumpels kommen total beschwingt und erleuchtet und voll des Geistes den Berg runter und geraten mitten in diesen Streit, wo Jünger und Schriftgelehrte sich streiten. Mittendrin ist ein Vater mit seinem Sohn und eine ganze Volksmenge außenrum. Und der Vater hat wahrscheinlich schon vieles versucht. Ich habe in meinen Forschungen gelesen, dass sie so viel medizinisches Fachwissen wahrscheinlich schon gehabt haben, dass der Vater sowas wie eine Epilepsie ausschließen konnte. Das ist so die gängige Auslegung, was dieses Kind hat. Sondern kommt auf den Schluss, da muss ein Geist drin sein. Können wir nicht beurteilen, aber ich glaube, dass sie schon relativ viel Unterscheidung hatten damals. Und er sagt, ey, mit meinem Kind stimmt was nicht und Medizin kann ihm nicht helfen. Und ich wette, dieser Vater hat schon viel versucht. Und jetzt nimmt er es auf sich, mit seinem Kind, was immer wieder Anfälle hat, zu reisen und will Jesus treffen, trifft nur die Jünger an und sagt, hey, ihr könnt es doch auch, betet für mein Kind. Und sie kriegen es nicht gebacken. Die Jünger waren schon eine Weile mit Jesus unterwegs, aber sie kriegen es nicht hin. Und dadurch fängt dieser Riesenstreit an und ich kann mir nur schlecht vorstellen, wie verzweifelt dieser Vater sein musste. Und Jesus kommt und der Vater berichtet ihm, was los ist. Und Jesu erste Reaktion finde ich so herrlich menschlich. Er sagt, oh ihr ungläubige Generation, wie lange soll ich es mit euch noch aushalten? Das sagt er sonst irgendwie sehr selten zu Menschen. Ja? Aber ich habe so das Gefühl, da kommt mal so wieder so ein bisschen raus, dass Jesus eben auch ganz Mensch war. Und dass vielleicht auch so ein bisschen Frust drin steckt. Dass er denkt, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet und ihr habt irgendwie immer noch nicht kapiert. Und ich glaube nicht, dass er den Vater meint. Ich glaube eher, dass er so seine Jünger meint oder so das Allgemeine. Wie viel hat er seinen Jüngern schon gelehrt? Wie viel haben sie schon mitbekommen? Und zum Schluss sagt er ihnen, Freunde, das geht nur durch Gebet. Ich weiß ja nicht, was die Jünger damals da versucht haben, wenn Jesus sagt, Freunde, ihr hättet mal beten sollen. Wahrscheinlich hätten sie länger und intensiver beten sollen, das glaube ich schon. In einer anderen Übersetzung steht, das geht nur durch Beten und Fasten. Aber Jesus sagt, boah, Freunde, warum ist es bei euch immer noch nicht angekommen? Wie lange soll ich euch noch aushalten? Das ist so dieser Ausdruck von meine Güte in der Tüte. Ehrlich. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf einer richtig coolen Konferenz wart und da ging es richtig zur Sache. Du hast da nur Leute, die richtig Bock auf Jesus haben und es ist so leicht, in seine Gegenwart zu kommen und der Lobpreis ist so viel besser als alles, was ihr sonst irgendwo außer dieser Konferenz erlebt habt und Gott hat zu euch gesprochen und ihr seid so richtig ermutigt, habt 15.000 neue Ideen für die Gemeinde und ihr kommt wieder hierher und es ist, als würdet ihr in so ein Loch fallen und denkt so, warum kann ich das, was ich auf so einer Konferenz erlebe, nicht mit nach Hause bringen? Manche von uns sind gerade auf der Meer ich wette, die kommen auch so halb schwebend wieder nach Hause. Und ich möchte nicht wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie hier ankommen und sich so denken, boah, das war so schön. Und hier läuft es irgendwie nicht. Ja? Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass Jesus da stand und sagt, Freunde, bitte, checkt's. Und gleichzeitig kann er sie, glaube ich, so gut verstehen. Er schiebt den Vater nicht ab. Und er sagt nicht den Jüngern, Freunde, wir versuchen uns in drei Jahren nochmal, wenn ihr ein bisschen reifer geworden seid. Sondern er sagt, bringt mir das Kind. Wir machen es nochmal zusammen. Ich zeige euch das nochmal. Und Jesus fragt den Vater, wie lange es schon geht und so. Und der Vater, man hört seine Verzweiflung. Er sagt, Herr, wenn du was tun kannst, bitte hab Erbarmen mit uns. Und Jesus so, sag mal, was meinst du denn damit, wenn ich das kann? Natürlich kann ich. Ja? Und er sagt, alles ist denen möglich, die da glauben. Und in dem Moment, und das finde ich so schön, ich habe viele Übersetzungen gelesen und in allen ist es eindeutig, was dieses Wort bedeutet. Der Vater schreit, er ruft. Es ist ein Ausdruck lauter Verzweiflung. Also laut im Sinne von Lautstärke. Ein Ausdruck lauter Verzweiflung, dass er schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In anderen Übersetzungen steht, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Oder hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Er sagt, ich glaube ja, aber so ein bisschen hält es mich zurück. Und Jesus heilt das Kind. Später, nur wenige Verse später, ist die Geschichte mit dem Senfkorn. Wer nur so viel Glauben wie ein Senfkorn hat. Ich komme aus einem charismatischen Haushalt, kennt ihr, habt ihr schon mal gehört. Miri ist in der Gemeinde aufgewachsen, wo Geistesgaben, Heilungsgebet und so ganz natürlich war, ganz zum Alltag gehörte. Und wir durften uns als Gemeinde oft anhören, wenn wir für Leute gebetet haben um Heilung. Naja, wenn die nicht geheilt werden, dann sagt ihr denen bestimmt, du hast nicht genug geglaubt. Nein, das war der Satz, vor dem wir uns am meisten gehütet haben. Weil in der Bibel steht, wenn du so viel Glauben wie ein Senfkorn hast, und ich glaube, jeder von uns kann so viel aufbringen, kann so viel wenigstens zusammenkratzen, dass wir genug Glauben haben für Dinge. Und ich möchte gerne in zwei Teile gucken. Und zwar dem einen Satz, dass Jesus sagt, alles ist dem möglich, der da glaubt. Und an den Satz mit dem Unglauben. Und ich würde gerne erst auf den Glauben eingehen. Wie gesagt, ich glaube, jeder von uns hat genug Glauben, um einen Senfkorn zusammenzubekommen. Senfkörner sind ziemlich klein. So viel Glauben hat, glaube ich, jeder. Und ich glaube, das habe ich so oft Glauben gesagt, das klingt komisch in meinem Kopf, ich bin der festen Überzeugung, dass durch Glauben so viel möglich ist. Jesus sagt, alles ist möglich. Und dann habe ich so über uns hier nachgedacht und denke so, wir haben schon einiges gesehen. Wir haben auch gesehen, dass einiges nicht funktioniert. Wir haben irgendwie Höhen erlebt und auch Tiefen und Enttäuschungen. Aber in all dem, was du vielleicht erlebt und was du nicht erlebt hast, hast du als gläubiger Christ mehr erlebt als deine nichtgläubigen Freunde. Du lebst in einer Realität, die sie so nicht kennen, weil du damit rechnest, dass ein allmächtiger Gott eingreift. Und egal wie viel oder wie wenig Eingreifen Gottes du erlebt hast, ich bin der festen Überzeugung, du hast mehr davon erlebt als deine nichtchristlichen Freunde. Dass Sachen bei dir plötzlich möglich geworden sind, die alle für unmöglich gehalten haben. Dass Sachen zusammengekommen sind, die so unmöglich erscheinen. Dass plötzlich Dinge zusammenpassen und du denkst, oh, wie konnte das sein? Ich bin mir der festen Überzeugung, dass ihr das alles schon mal erlebt habt. In meiner Jugend in Bielefeld haben wir jeden Freitagabend beim Lobpreis eine Zeit gehabt, wo die Teens erzählen konnten, was sie die Woche über mit Gott erlebt haben. Und die ersten paar Wochen war da ganz schön Ruhe im Karton, weil sich keiner getraut hat oder alle gesagt haben, boah, ich habe nichts mit Jesus erlebt. Aber wir haben nicht aufgehört, sondern haben wir Mitarbeiter immer was gesagt. wir haben nicht aufgehört, danach zu fragen. Und irgendwann kam es, dass die Teens was zu erzählen hatten. Haben sie plötzlich was noch, also mehr erlebt als vorher? Glaube ich nicht. Aber sie haben mehr drauf geachtet. Sie wussten, am Freitag werde ich wieder gefragt. Und dann hatten sie irgendwie den Blick dafür, oh, ich guck mal genau hin in meiner Woche, wo Gott da vielleicht wirkt. Und plötzlich haben sie Dinge gesehen. Und sie waren offen dafür, dass Gott wirkt, und dann wurde es mehr. Manchmal müssen wir so ein bisschen daran erinnert werden, was wir eigentlich für tolle Sachen mit Gott im Alltag erleben. Und was auf einmal möglich ist, dadurch, dass wir glauben. Dadurch, dass wir mit Gott unterwegs sind. Dadurch, dass der J-Faktor in unserem Leben ist, dass Jesus da dabei ist. Und das verlieren wir manchmal so aus dem Blick. Weil das Tolle an unserem riesengroßen, allmächtigen Gott ist, dass ihm auch die kleinsten Kleinigkeiten in unserem Leben nicht egal sind, sondern dass er sich auch um Parkplätze kümmert. Eins meiner Hauptgebetsanliegen. Und ich schäme mich nicht dafür, jedes Mal neu zu fragen. Wenn ich nur noch für Parkplätze bete, dann sollte ich mir Gedanken machen, weil ich hoffe, ich bete auch für andere Sachen. Aber auch das ist Gott nicht zu klein. Sachen, wo ich nicht weiß, wie es zusammenkommen soll, hält er auf einmal für mich bereit. Ich wusste zu Weihnachten nicht genau, wie ich jetzt nach Karlsruhe kommen sollte. Ich habe gedacht, na, ich fahre mit meinem Auto hin und stelle es da ab. Und dann dachte ich mir, mein neues Auto steht so lange allein in Karlsruhe. Und hatte ganz viele Möglichkeiten und irgendwie hat es alles nicht so richtig funktioniert. Bis jemand auf mich zukam und gesagt hat, du Miri, soll ich dich nach Karlsruhe fahren? Gebetserhörung, war super. Und das ist Gott nicht zu schade. Oder erst gerade unten, ich habe Abendmahl aufgefüllt und hatte diese drei Tabletts schon in der Hand und wollte gerade loslaufen und denke mir, Mist, wie komme ich eigentlich durch die geschlossene Tür? Die ist ganz schön schwer. In dem Moment kommt Helene und ich so, Helene, du bist meine Gebetserhörung. Kannst du mir die Tür aufhalten? Super. Es sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass Gott in deinem Leben wirkt und dass dir Dinge möglich sind, weil du glaubst. Wir gucken nur oft nicht genug hin. Und ich glaube, dass du noch so viel mehr erleben kannst. Dass Gott so viel hat, dass Zeichen und Wunder möglich sind. Auch bei dir. Auch wenn du für jemanden betest, kann die Person gesund werden. Auch du kannst Gottes Stimme hören. Du kannst Worte der Erkenntnis, der Weisheit und der Prophetie haben. Das glaube ich, weil du die Grund-DNA Gottes in dir trägst. Wenn du ihn als dein Retter anerkennst, dann wirst du eine neue Kreatur. Steht im 2. Korinther 4, glaube ich. Du wirst eine neue Kreatur und dadurch hast du diesen Grundansatz drinne. Und dann kannst du all die Sachen machen. Und ich glaube, dass über diesem Jahr dieser Spruch steht mit ich glaube, weil ich glaube, dass wir noch coole Sachen dieses Jahr erleben werden. Dass wir uns trauen dürfen, für Dinge zu beten und zu erwarten, dass Gott Situationen verändert. Dass uns Sachen möglich sind, weil wir glauben. Weil wir Glauben haben, dass Gott tut, Wunder tut. Und dafür reicht es, wenn du so viel Glauben wie ein Senfkorn hast. Jetzt kommt noch das große Aber. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, wir kennen das alle. Dass da irgendwie das große Aber sich einschleicht. Und ich sehe das manchmal so, der Grundglaube ist da. Ich glaube, dass Gott das alles machen kann, aber nicht bei mir, nicht durch mich. Wir haben die große Angst, was ist, wenn ich bete und es passiert nichts? Ich glaube, das ist eine der größten Ängste, die wir Christen haben, wenn wir sozusagen in der übernatürlichen Welt versuchen zu agieren. Was ist, wenn ich bete und es passiert nichts? Und mir geht es genauso. Ich mache mich da komplett mit euch eins. Ich glaube, dass Gott heilen kann und ich glaube, dass Gott alles heilen kann. Und ich höre nicht auf, für Leute zu beten, aber jedes Mal, wenn ich jemanden die Hand auflege, denke ich, oh, was ist, wenn nichts passiert? Und so oft passiert auch gefühlt erstmal nichts. Und es könnte mich richtig frustrieren. Ich habe seit meiner Teenie-Zeit ein kaputtes Handgelenk. Ich bin in der Josua-Gemeinde aufgewachsen. Natürlich haben Leute schon für mich gebetet. Und es wurde viel für mich gebetet. Und es ist so viel anderes gesund geworden. Einmal hat jemand für die Hand gebetet und der Ellbogen ist gesund geworden. Ja? Ich habe gebrochene Knochen gehabt in der Wirbelsäule, bin eine Treppe runtergeflogen. Auf der Röntgenaufnahme siehst du den Bruch, da hat jemand für mich gebetet. 5 Tage später auf dem MRT ist alles weg. Ich habe echt tolle Sachen erlebt, aber die Hand ist immer noch kaputt. Und wenn Leute jetzt zu mir kommen und sagen, ich habe das Gefühl, ich soll für dich beten, sage ich, ja, du kannst dein Glück gerne versuchen, aber bisher hat es auch nicht funktioniert. Und ja, das ist einer meiner Schwachpunkte. Und ich denke so, Miri, wo ist dein Glaube? Aber in mir ist dieses große Aber. Ich weiß nicht, warum es Gott noch nicht geheilt hat, aber es ist immer noch da. Und ich habe manchmal nicht so den Glauben, dass wenn jemand dafür betet, dass es gesund wird. Weil ich nicht so genau weiß, warum er es halt bisher nicht gemacht hat, denke ich mir, vielleicht soll ich da nicht rumrennen, wer weiß. Was ich eigentlich glaube, weil mein Gott nur gut ist. Also für alle möglichen anderen Sachen lasse ich gerne beten, aber in meiner Hand bin ich immer so, passiert eh nichts. Oder ich leite das hörende Gebet in der MV-Jugend. Wenn wir große Veranstaltungen haben, bieten wir hörendes Gebet an und ich koordiniere, dass ich leite die Menschen da an. Und als guter Leiter betet man ja auch selber mit. Aber jedes Mal, wenn ich in so einem Raum stehe und da kommt jetzt eine Person, und wir beten auch gerne für ganze Jugendleitergruppen, dann kommt so eine Gruppe und dann denke ich mir so, die haben jetzt voll Erwartung, dass die Miri, die sie so oft vorne sehen, jetzt voll cool da prophetisch für sie was raushaut. Und ich stehe immer da und denke so, was ist, wenn ich nichts höre? Was ist, wenn nichts kommt? Das eine Mal. Wir machen das immer so zwischen Mittagessen und Seminaren am frühen Nachmittag. Und ich schaff's meistens nicht vorher zu essen, weil ich dann die Räume vorbereite und so. Und ich stand da und ich bete und sage, okay, Herr, was hast du jetzt dieser Gruppe zu sagen? Und ich krieg richtig Hunger. Ich denk so, haha. Ist das jetzt prophetisch? Oder habe ich halt einfach Hunger? Es war dann prophetisch, war ganz witzig, weil ich dann weiter nachgefragt und Gott hat es ausgelegt. Aber das sind so die Momente, wo ich denke, ja, ist das jetzt von mir oder ist das jetzt von Gott? Ja? Oder soll ich jetzt da schön was auslegen? Man kann ja aus vielen was machen, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat. Also dieses große Aber kenne ich nur allzu gut. Ich glaube, dass Gott spricht, ich glaube, dass Gott heilt. Aber was ist, wenn er nichts macht? Was ist, wenn ich jetzt anfange und es passiert nichts? Und ich kann euch nicht erklären, warum manchmal das funktioniert und manchmal nicht. Ein guter Freund von mir hat 3 Jahre in Bethel auf der Bibelschule Jüngerschaftsschule gemacht. Und im 3. Jahr mussten sie immer als Praktikanten bei irgendjemandem aus der Gemeinde mitlaufen. Und der war jetzt Praktikant bei Chuck Perry. Chuck Perry ist der Leiter aller Healing Rooms. Ist der Hauptchef von allen Healing Rooms. Und der reist auch so durchs Land oder durch die Welt und macht so Heilungsseminare und so. Und der ist mal mitgereist und hat für den übersetzt und so. Und dadurch war der neulich mal in Deutschland und hat ein Seminar hier gehalten. Und da meinte er, ihr Deutschen, ihr hättet immer gerne so einen Plan. Mache A, mache B und dann kommt hinten die Heilung raus. Und er sagt, Freunde, ich mache das seit Jahrzehnten und ich kann euch nicht sagen, wie es funktioniert. Manchmal funktioniert's und manchmal funktioniert's nicht. Und ich kann euch nicht sagen, warum es manchmal nicht funktioniert. Und das ist mir so krass, dieser Mann, der weltweit dafür bekannt ist, für Leute um Heilung zu beten, der weltweit Gebetsorte aufbaut, wo Leute für Heilung beten, steht da und sagt, ich kann euch nicht sagen, warum es manchmal klappt und manchmal nicht. Aber er hat gesagt, aber ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf, weil ich grundsätzlich glaube, dass es funktioniert. Und Jesus muss sich um meinen Unglauben kümmern, um die Zweifel, die kommen. Aber so oft sind die Zweifel das, was uns lähmt. Ich dachte so im Vorfeld, was ist ein gutes Bild für dieses Ich glaube, aber irgendwie auch nicht. Und ich musste an Petrus denken. Ich liebe ja Petrus, bekanntlicherweise toller Charakter. Petrus sieht Jesus auf dem Wasser laufen und sagt, das will ich auch, ich glaube, das kann ich auch. Ruf mich, Jesus. Und er steigt aus und er fängt an, auf dem Wasser zu laufen. Das ist der Ich-Glaube-Teil. Und dann sieht er die Wellen und fängt an zu sinken. Und Jesus muss ihn rausziehen. Das ist der Hilf-meinem-Unglauben-Teil. Ich glaube, dass ich auf dem Wasser laufen kann. Ich glaube, dass Gott heilt. Ich glaube, dass ich Gottes Stimme hören kann. Ich steige aus und dann sehe ich die Wellen. Dann sehe ich die Zweifel. Dann sehe ich die Sachen, wo es nicht funktioniert hat. Dann sehe ich die Leute, die mich komisch angucken, wenn ich in Sprachen bete. Und ich fange an zu sinken. Und ich verliere Jesus aus dem Blick, weil Jesus sagt, hey, guck auf mich und dann hättest du weiterlaufen können. Du hast dich blöderweise auf die Wellen konzentriert. Und mir war es so wichtig in der Vorbereitung, deswegen heißt offiziell meine Predigt auch Zweifeln erlaubt. Ich glaube, für Jesus ist es okay, dass wir zweifeln. Für Jesus ist es okay, dass wir auch mal Unglauben haben. Er kann es verstehen. Im Hebräer steht, dass er auf alle Weise genauso versucht worden ist wie wir, damit er uns nachempfinden kann. Jesus möchte uns aber in unserem Zweifel treffen. Weil ich so darüber nachgedacht habe, was es so für Zweifel gibt, vielleicht auch unter uns, da hatte ich so das Gefühl, wir kommen gerne mit unserem Zweifel oder den Fragen, die wir haben, nicht zuerst zu Jesus, sondern liebend gern zu anderen. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sollen miteinander reden. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir so richtig Zweifel haben, dann fangen wir so kleine Diskussionsgrüppchen an, wo wir miteinander, das ist so wie Tratschen. Ja? Sagt man hier unten Tratschen? Wie Tratschen. Ich fange an und ich erzähle von meinem Unglauben, aber ich erzähle das nicht unbedingt, damit mir geholfen wird, sondern weil ich es irgendwie loswerden will. Aber irgendwie stecke ich damit andere an. Und die nehmen es weiter und das ist wie so was, was sich so unter uns ausbreitet. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus sagt, warum kommst du mit deinem Zweifel nicht zu mir? Zweifeln ist gut und okay. Und es bringt uns dazu, über Dinge nachzudenken und wieder auf den Punkt hinzukommen, der uns zu Jesus führt. Das war in meinem Studium eine der Hauptakte, die unsere Dozenten gemacht haben, ist uns so sehr zu verunsichern, dass wir da gezwungen wurden, über etwas nachzudenken, was wir als Kinder schon einfach geschluckt haben als Wahrheit und haben gehofft, dass wir hinterher darauf mit unserem eigenen Nachdenken auch zum gleichen Punkt wieder hinauskommen und sagen, jetzt kann ich das glauben und ich habe darüber nachgedacht. Das ist der Zweifelteil. Es ist gut, wenn ihr mal über Sachen nachdenkt und das nicht alles nur schluckt, was wir hier von vorne sagen. Wir hoffen, dass ihr dann auf den Punkt hinauskommt, der zu Jesus zeigt. Aber so oft lassen wir uns von unseren Zweifeln ablenken, aus der Bahn werfen, bremsen und vielleicht steigen wir ganz aus. Aber ich glaube, dass Jesus heute und für dieses Jahr sagt, es ist okay, dass du zweifelst, aber komm zu mir. Suchst du Hilfe oder suchst du Bestätigung in deinem Zweifel? Gehst du zu Leuten, die dir gleichgesinnt sind und sagen, ja, daran glaube ich auch nicht? Oder suchst du Leute, die dir helfen, die mit dir über Dinge reden, um eine Lösung, um Hoffnung zu finden? Dass ich immer denke, ja, wir sollen zueinander gehen, dafür sind wir Gemeinde. Aber in manchen Punkten wünsche ich mir, dass ihr vielleicht zu uns als Leitung kommt. Wenn ich richtig Zweifel habe, wenn ihr an irgendwas hapert, und damit hadert, was hier vielleicht gelehrt wird, kommt so gerne doch zu uns. Wir sind dafür ausgebildet, so eine Diskussion zu führen und um die Ecke zu denken. Und kommt zu Jesus, aber alleine zu Jesus zu kommen, ist manchmal schwierig, das weiß ich. Es reicht oft nicht aus zu sagen, Jesus, ich habe da ein Problem. Manchmal brauche ich einfach einen Mensch, der mit mir Sachen durchspricht. Aber ich glaube, dass Jesus für dieses Jahr sagt, wo gehst du hin mit deinem Zweifel? Wen suchst du? Suchst du Bestätigung oder suchst du Hoffnung? Zweifeln ist erlaubt, aber wo gehst du hin? Das ist mein Hauptgedanke für heute. Und ich fand es so witzig, und damit möchte ich so ein bisschen abrunden, ich mache sonntags früh immer nochmal, dass ich mal alles durchgehe und durchbete und mich da nochmal mit Gott treffe morgens. Und ich war genau an diesem Punkt, den wir jetzt gerade durchgesprochen haben, da schrieb mir eine Freundin per WhatsApp, morgens um 7:45. Das heißt ja auch was, wenn jemand da schon wach ist an einem Sonntag. Eine Freundin von mir aus Berlin hat ein kleines Baby und hat seit der Geburt tierische Schmerzen. Und die Ärzte scheinen ihr nicht so richtig helfen zu können. Und als wir in Berlin waren, hatten wir uns eigentlich mit ihr verabredet und sie musste kurzerhand absagen, weil sie ins Krankenhaus gefahren ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und ich hatte sie angeschrieben, habe gesagt, was ist denn jetzt geworden? Und heute Morgen antwortete sie mir und sagte, die konnten mir nicht helfen. Ich hatte das Gefühl, der Arzt hat mir nicht richtig zugehört, hat gesagt, mit mir und dem Kind ist alles in Ordnung, ich soll mich nicht so haben. Und sie war vollkommen verzweifelt. Sie hat dann alles rausgelassen, was so in ihr war. Dass sie halt einfach nicht richtig schlafen kann, dass sie es nicht genießen kann, mit ihrem Kind zusammen zu sein, weil es einfach immer nur Schmerz bedeutet. Dass ihr ganzes Leben sich auf einmal nur noch darum dreht und dass sie das Gefühl hat, dass keiner ihr mehr hilft. Und ich dachte so, und es traf mich so, weil ich mich genau gerade damit beschäftigt habe, ich habe sie in Berlin gesehen. Und ich habe nicht gesagt, komm, ich bete für dich. es war nicht meine erste Reaktion zu sagen, wir beten zusammen, machen uns eines und erwarten, dass Gott Heilung schenkt. Und ich war richtig beschämt heute Morgen, wo ich dachte, boah, warum eigentlich nicht? Warum habe ich ihr das nicht angeboten? Ich war da und ich habe versucht, gute Ratschläge zu finden, aber ans Gebet habe ich irgendwie nicht gedacht. Dann habe ich gesagt, per WhatsApp zurückgeschrieben, gesagt, ich bete jetzt für dich, Elinor. Und ich glaube, dass Gott Sachen tut. Und ich glaube, dass du schon längst gebetet hast, du und dein Mann und deine Familie. Und wahrscheinlich bist du genau an diesem Punkt, dass du sagst, kannst gerne für mich beten, aber es passiert dir eh nichts. Und ich dachte mir, genau das ist es, wenn du Predigt vorbereitest und plötzlich passiert genau dir das in deinem Alltag. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich will glauben, dass jetzt Veränderung kommt. Und sie hat gesagt, wenn sie es nicht ändert, muss ich halt am Dienstag zur Ärztin gehen. Aber eigentlich kann ich nicht mehr. Eigentlich habe ich gar nicht genug Kraft. Mit so einem Säugling ist es ein Riesenakt, mal irgendwo zum Arzt zu gehen. Ja, besonders wenn du dich kaum regen kannst. Und sie hat gesagt, bitte bete, dass es bis morgen Abend abklingt, dass ich nicht zum Arzt gehen muss. Es war ein ganz konkretes Anliegen. Und ich habe gesagt, ich will jetzt den Glauben aufbringen, dass sie zusehen kann, wie die Schwellungen weggehen und wie der Schmerz einfach geht. Dass bis Montagabend einfach alles weg ist. Und ich habe angefangen zu beten. Ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt. Und ich habe gesagt, ich will den Glauben haben. Ich habe gerade darüber eine Predigt geschrieben. Ich will den Glauben haben. Und ich will das Ja, Aber wegschieben und sagen, Herr, das, was in meinem Kopf an Nebengedanken sind, dass es ja eh nicht hilft und es wurde ja schon gebetet und Miri, was bildest du dir ein, dass nur weil du als Pastorin betet, jetzt plötzlich Heilung passiert und ne, so, das kommen ja dann auch noch diese ganzen Nebengedanken, die der Feind dir einschleust. Ach, das machst du nur zu deiner Ehre, damit es hinterher heißt, Miri hat gebetet und jetzt ist alles wieder gut. Nein, ich habe gesagt, nee Herr, es geht nicht um mein Gebet, sondern es geht um Gebet. Und es geht nicht darum, was ich für Zweifel habe oder was Elinor für Zweifel hat, sondern wir beten und wir erwarten, dass bis Montagabend eine sichtbare Veränderung passiert und eine spürbare, dass Schmerz gehen muss. Und ich bete weiter in meinem Herzen so sehr, dass sie das einfach genießen kann, ein kleines Kind zu haben. Und dass sie als Familie das genießen können. Ein kleines bisschen Aber bleibt in meinem Kopf. Aber das bringe ich immer wieder zu Jesus. Immer wenn ich das Gefühl habe, die kommen so wieder neu auf, diese Gedanken, sage ich, Herr, ich glaube. Kümmere dich um meinen Unglauben. Hilf mir, dass ich nicht zweifle, sondern dass ich auf dich gucke und nicht auf mein Aber. Und ich hoffe, dass das euch hilft und dass es für uns so ein gutes Vorzeichen für dieses Jahr ist. Dass wir sagen, wir glauben. Wir glauben, dass Gott Großes machen kann, dass uns alles möglich ist, wenn wir glauben. Und dass wir dieses Jahr große und wunderbare Dinge sehen. Und dass unser Aber oder unsere Zweifel, dass die uns nicht lähmen. Sondern dass wir den Mut haben, die zu Jesus zu bringen. Dass wir da Hoffnung suchen und nicht Bestätigung. Also eine coole Jahreslosung für uns. Ich möchte noch beten und dann wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Jesus, ich danke dir, dass du ganz Mensch warst. Und dass du vielleicht auch mal ein bisschen Frust erlebt hast mit uns. Und dass du trotzdem voller Gnade und Langmut und Geduld und Liebe für uns bist. Und du siehst, wo jeder Einzelne von uns heute steht. Du siehst, wie groß vielleicht unsere Zweifel sind, unsere Abers, oder wo wir einfach richtig heiß drauf sind, mehr zu erleben, weil wir glauben. Herr, du hast für jeden Einzelnen genau das, was wir gerade brauchen. Und Herr, wir wollen uns als Gemeinde nach dir ausstrecken und sagen, wir sehen uns nach mehr von dir. Wir wollen sehen, wie deine Wirklichkeit unter uns wächst. Und ich danke dir, dass du all unseren Zweifel kennst und dass es okay für dich ist, dass dieser Zweifel da ist. Begegne du uns in jedem Punkt, wo wir gerade stehen und hilf uns, dich zu sehen und nicht auf den Zweifel. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast. Amen.